What's up?
The legends have all suffered a success here.
Oh, da reißt gleich mal ein richtiges Loch.
It is Sagan and Green.
Souffrir, une victoire d'étape.
Vive Gendernal, vive le Tour de France.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Etappe 10, der Ruhetag liegt hinter uns, es wird wieder Rad gefahren und das mit ganz viel Emotionen und Tränen. Sam Bennett holt endlich seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France und deswegen wurde es sehr, sehr, sehr emotional. Darüber wollen wir heute sprechen, das mache ich mit meinem Kollegen Jonas Bayer.
Hallo Lukas.
Und bevor wir aber auf die Sprintanalyse zu sprechen kommen, schauen wir erstmal, wo heute lang gefahren wurden, weil dort wird nicht nur Rad gefahren.
Nee, da wird natürlich nicht nur Rad gefahren, sondern es gibt eine, sagen wir mal, eine ganz andere Fortbewegungsmethode.
Der Blick übers Lenkerband.
Die Schwebefähre von Rochefort. Die Arbeiten an der Schwebefähre mit dem Ziel, eine für den wachsenden Verkehr unzureichende Fähre zu ersetzen, begannen 1898 unter der Leitung von Ferdinand Arnodon. Die Brücke wurde am 29. Juli 1900 nach 27 Monaten Bauzeit eingeweiht. Sie hatte 586.000 Franc nach damaligen Preisen gekostet und konnte bei jeder Überfahrt 200 Personen oder 9 zweispännige Fuhrwerke und 50 Personen befördern. Ihre Tragkraft betrug 14 Tonnen. Die Überfahrt dauerte einschließlich der nötigen Zeit, um auf die Fähre und diese wieder zu verlassen, 4 Minuten. Heute dient die Schwebefähre Rochefort hauptsächlich dem Tourismus. Es werden Fußgänger und nicht zahlungspflichtige Fahrzeuge, zum Beispiel Fahrräder, befördert.
Was ist eine Schwebefähre, Jonas?
Ja, man kennt es vielleicht aus Wuppertal, wenn du da schon mal warst, Bergi. Da gibt es sowas, eine Schwebebahn, also oben über der Straße quasi. Und hier geht es über den Fluss an Schienen, wird längs gefahren, über den Fluss quasi als Fähre.
Aber es ist schon ein Fortbewegungsmittel.
Naja, über den Fluss zu kommen. So weit kommt man damit nicht, aber man kommt zumindest über den Fluss.
Starkes Ding. Wenn wir schon bei Schwebefähre sind, jetzt muss ich mir irgendeine billige Überleitung denken. Wer schwebt auf Wolke 7 nach dieser Etappe heute? Sam Bennett. Er konnte es wirklich gar nicht glauben im Ziel. Er hat lange darauf hingearbeitet, dass er sich heute endlich mal diesen Tour de France-Sieg holt. Er ist auch in diesem Jahr schon sehr oft gescheitert. Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf. War er dreimal Zweiter oder zweimal Zweiter? Auf jeden Fall war es immer sehr, sehr knapp und er war schon nah dran und jetzt hat es endlich geklappt und man hat gesehen, wie viel Druck von diesem Mann im Ziel abgefallen ist. Da sind Tränen ohne Ende geflossen.
Ja, jetzt vor der Tour schon gesagt gehabt, er will nicht der erste De Koninck-Sprinter sein, der zur Tour fährt und keinen Etappensieg holt. Und ich glaube, das hat man heute gemerkt. Also bei De Koninck, wir haben schon oft drüber gesprochen, klar, da ist es, die pushen sich alle gegenseitig, die holen viele Siege, aber der Druck ist schon auch gewaltig. Also da, man muss auch gewinnen, wenn man da in dieser ersten Truppe, so wie es damals Niklas Arndt hat das gesagt, dass es natürlich unterschiedliche Truppen da gibt. Und wenn man zu dieser Top-Gruppe bei De Koninck gehört, dann muss man auch gewinnen. Da gibt es sonst nichts. Und heute hat man es gesehen. Er konnte es erst gar nicht glauben, weil es war natürlich auch sehr knapp gegen Caleb Ewan, der Zweiter geworden ist. Aber dann ist auch der ganze Druck von ihm abgefallen, der sich da aufgestaut hatte, jetzt mit den vielen zweiten Plätzen und so weiter. Er war ja oft nah dran.
Es gibt ein ganz interessantes Video, das ich gesehen habe. Da ist direkt nach der Ziellinie die Kamera auf Sam Bennett. Und er fragt wirklich jeden, der zu ihm kommt und ihm gratuliert: Did I win it? Did I win it? I can't believe it. It was so close. Er ist wirklich da und er kann es gar nicht genießen. Er kann es nicht begreifen und er glaubt es sehr, sehr lange nicht. Es dauert wirklich so 5 bis 10 Minuten, bis er das letztendlich begreift. Und ich glaube, das Ganze hat dann gegipfelt in dem Interview, das er danach geführt hat bei der Etappe, weil da haben ihm dann komplett die Worte gefehlt. Da hat ihn dann komplett übermannt und man hat einfach gesehen, der Druck war riesig bei De Koninck. Er wurde bei Bora aussortiert, er war immer der unterschätzteste Mann. Und deswegen muss ich sagen, bin ich heute mal richtig glücklich, dass ich falsch liege, weil ich lange Zeit gedacht habe, er kann es nicht schaffen bei dieser Tour de France, weil ihm der De Koenig-Sprintzug nicht so gut funktioniert hat. Aber das muss man sagen, das war heute eben nicht mehr der Fall. Und deswegen hat Sam Bennett das Ding dann auch gewonnen, weil heute haben sie eine sehr, sehr gute Taktik am Ende gefahren. Und das lag mal wieder an einem Mann, Michael Murkoff.
Ja, sie haben ihn wahnsinnig reingefahren. Also man muss wieder sagen, Sunweb hatte eigentlich wieder den stärksten Zug. Die sind dann aber leider auseinandergebrochen. Und Kees Bol hatte auch keine Chance mehr einzugreifen. Und dann hat ihn Murkoff, glaube ich, gefühlt, wenn man es live gesehen hatte, sah es so aus, als hätte er ihn 2 Meter vor der Ziellinie abgesetzt und er hätte nur noch rüberfahren müssen. Er ist natürlich schon noch richtig gesprintet, aber perfekt reingefahren, lang genug gewartet, was immer wichtig ist bei den schweren Jungs. Es war Gegenwind da in der Zielankunft und dann zieht er im richtigen Moment raus und holt sich dann das Ding. Und dann ist einfach für ihn ein schöner Moment. Natürlich auch für seinen Anfahrer, der sicher auch Kritik hat, der da nicht drum rumkommt, weil er muss Sam Bennett an der richtigen Position absetzen.
Und da sieht man, wie wichtig es eben ist, dass man noch solche Leute wie Murkoff dabei hat. Und das hatte eben Caleb Ewan nicht. Für mich sah er wieder schneller aus. Aber weil er eben keinen Helfer hat, muss er warten, bis Bennett rausgeht. Wenn er früher rausgeht, Caleb Ewan, glaube ich, hat er keine Chance, das weiß er. Das heißt, er musste warten eigentlich, bis Sam Bennett antritt. Und Sam Bennett konnte aber wirklich eben bis kurz vor Schluss warten, weil Murkoff heute ihn so stark da reingefahren hat. Und dann war es eben die eine Radlänge, die Caleb Ewan hinter Sam Bennett war, zu lang, um ihn noch zu übersprinten. Caleb Ewan, der Stärkere, aber heute trotzdem Sam Bennett der Cleverere und mit der besseren Mannschaftstaktik, weil einfach auch Caleb Ewan nicht die Helfer mehr dabei hat.
Ja, klar. Also er hat schon noch ein paar Helfer. Heute ist jetzt nochmal einer ausgestiegen von Lotto Soudal. Sie sind jetzt also nur noch zu fünft unterwegs. Das macht sich natürlich bemerkbar, obwohl er mit De Bois natürlich seinen Schlussanfahrer noch hat und Roger Kluge auch noch. Aber am Ende ist es halt, hat Sam Bennett die beste Position gehabt und die nötige Ruhe, da zu warten. Ich glaube, darauf kommt es einfach an dann in so einem Sprint. Wir haben es bei Pascal Ackermann, der jetzt heute seine 2. Etappe bei Tirreno Adriatico gewonnen hat. Wo, by the way, Rick Zabel 3. im Sprint wurde, das nur nebenbei gesagt, wollen wir gar nicht mehr drauf eingehen. Aber Pascal Ackermann hat öfter das Problem, dass er zu früh rausgeht. Natürlich Sam Bennett auch, weil die sind sehr schwere Sprinte und wenn dann Gegenwind ist, wird es unglaublich schwer.
Und da hat heute einfach alles gepasst und das ist Sam Bennett zu wünschen. Er ist ein super sympathischer Mann und hat das auf jeden Fall verdient. Mal schauen, vielleicht ist der Knoten jetzt geplatzt und er kann sogar noch einen drauflegen, morgen ja dann auch wieder eine Etappe. Erfreulich aus deutscher Sicht, mal wieder einen deutschen Sprinter ganz vorne, um den Sieg mit Sprinten zu sehen. Naja gut, ganz so weit wollen wir nicht gehen, aber zumindest um die vorderen Plätze. Platz 6 für André Greipel.
Ja super, dass er wieder mitmachen kann, freut mich sehr. Ist halt so ein bisschen die Frage jetzt, also jetzt sah es schon so aus, dass die 3 stärksten Sprinter, Kees Bol, der konnte jetzt nicht mitsprinten, aber den würde ich noch dazu rechnen, aber Sagan auf Platz 3 und die hatten schon noch einen Vorsprung vor denen, die dahinter gekommen sind. Viviani haben wir zum ersten Mal noch gesehen, habe ich euch zum ersten Mal überhaupt im Fernsehen gesehen bei dieser Tour de France und Mats Pedersen, der bei dem niemand so ganz genau weiß, wann er sprintet, wann nicht. Also der hat es jetzt geschafft, wieder auf Platz 5, Greipel dahinter auf 6, ist ein gutes Ergebnis hier. Man weiß immer noch nicht so ganz genau, wie es mit seiner Verletzung ist. Da hat er sich ja nähen lassen müssen, deshalb muss man das so ein bisschen abwarten.
Aber er scheint wieder besser in Form zu kommen, scheint die Pizza vor 2 Tagen recht gut gemundet zu haben. Ich will dich noch ein bisschen korrigieren, du hast gesagt, die besten Sprinter sind da vorne gewesen heute. Wout van Aert ist nicht mitgesprintet. Und das ist ja wohl bisher scheinbar der beste oder vollkommenste Mann.
Der vollkommenste ist er, aber also ich bleibe immer noch dabei, wenn es ein normales Rennen ist und es ein flacher Sprint ist, dann gibt es Leute, die schneller sind als er. Auch wenn es schwer ist, auf der Meinung zu beharren, weil er das schon jetzt öfter geschafft hat, einfach trotzdem zu gewinnen, weil es ihm offensichtlich scheißegal ist, wer da noch dabei ist. Heute hat er nicht mal mitgesprintet, er ist auch, kommen wir gleich nochmal drauf, so am Anfang auch ein paar Windkanten, da ist er immer wieder mit durchgefahren vorne und das kann auch natürlich dazu führen, dass er dann einfach ihm die Kraft fehlt und er einfach sagt, ja jetzt kommen aber noch so viel schwere Tage, mach ich lieber ruhig und pass auf, dass Primož nicht stürzt.
Genau, darauf können wir eigentlich gleich zu sprechen kommen, nur weil es eben so emotional war, haben wir diesmal mit dem Ende begonnen, aber die Etappe sah am Anfang noch relativ spannend aus. Es war wieder eine ähnliche Situation, wie wir sie vor 4 Tagen gesehen haben, vergangenen Freitag, diese Windkantensituation. Und dadurch ist es auch sehr nervös geworden im Feld. Also die Fahrer hatten richtig, richtig Bammel, glaube ich, dass sie heute wieder abgehängt werden. Und das hat man gesehen. Dadurch gab es einige Stürze, einige Unaufmerksamkeiten. Und da sind einige große Fahrer mit Verletzungen auch schwer gebeutelt worden.
Ja, am schlimmsten ist, glaube ich, Davide Formolo getroffen. Also abgesehen von einem Mitchelton-Scott-Fahrer, den ich jetzt den Namen gerade nicht auf dem Schirm habe, der aussteigen musste. Davide Formolo sah schon übel zugerichtet aus. Und es liegt einfach daran, es gab wieder einige Ortsdurchfahrten, wo es sehr, sehr eng war, wo im normalen Verkehr, was ich da sehr begrüße, diese Entschleuniger sind, also dass die Fahrbahn enger wird. Das ist aber natürlich im Radsport scheiße. Die waren alle wunderbar abgedeckt, aber eben nicht so, dass es für, also man kann einfach trotzdem drüber fallen und dann wird es einfach sehr, sehr hektisch durch die Windkantensituationen, das einfach dazu führen kann, dass es zu Stürzen kommt und so kam es auch. Pogacar hatte Probleme, ist gestürzt, kam aber relativ gut zurück. Am meisten Mühe hat es wahrscheinlich Lopez gekostet, der am Ende nochmal rausgefallen ist und Giomata, der bei dem war dann auf einmal ein Zug von 5 Cofidis-Fahrern vor ihm. Er sah auch nicht ganz so gut aus, er hat immer 2 Meter Abstand gehalten zu seinem Vordermann. Aber er hat es dann am Ende reingeschafft und dann ist er auch wieder ruhiger geworden, als sie dann so ein bisschen weg waren von der Küste. Deshalb hat sich dann wieder beruhigt, was nicht heißen soll, dass es nicht schnell war.
Nee, aber das kann natürlich auch dann sein, dass gerade nach so einem Ruhetag Giomata vielleicht erst wieder ein bisschen brauchte, um reinzukommen. Das würde ich jetzt noch nicht als Schwäche heute dann interpretieren, zumal er dann ja wieder von seinem Team rangeführt wurde. Und es gibt öfters mal, dass so Fahrer, die halt ein schweres Wochenende hinter sich hatten mit dem Ruhetag oder so, dann halt einfach diesen Dienstag, Mittwoch wieder brauchen. Deswegen sind es ja auch diese Flachetappen und Richtung Wochenende, glaube ich, so stark wie Giomata sich bitte präsentiert hat, ist dann definitiv wieder mit ihm zu rechnen. Primoz Roglic hat das heute auch angesprochen, diese Windkantensituation, dass er zwischenzeitlich schon mal dachte, oh, das könnte heute gefährlich werden. Denn es war dadurch auch sehr, sehr schnell, weil viele Fahrer auf so eine Windkantensituation aus waren und auch keine Ausreißergruppe weglassen wollten.
Es gab kurz eine und mit 2 richtig starken Leuten, 2 Schweizern und 2 richtig großen Leuten. Küng und Scher sind da vorne rausgefahren. Aber die,
also größer wird es nicht mehr.
Nee, sehr viel größere Leute findet man nicht mehr. Max Walscheid hätte noch gut reingepasst. Aber die waren vorne draus, wurden aber nie richtig weggelassen, weil es hinten so schnell war. Also die ersten 2 Stunden waren, glaube ich, über 50 im Schnitt. Da hast du keine Chance, dann irgendwann wegzukommen.
Nee, und dadurch war Roglic sehr froh, dass er viele Helfer um sich immer rum hatte, aus dem Wind rausgehalten wurde, weswegen vielleicht dann auch ein Wout van Aert heute nicht sprinten durfte, sondern die ganze Zeit da, oder nicht konnte, weil er da sich schon immer um Roglic kümmern musste.
Es gab noch ein sehr lustiges Bild. George Bennett hat irgendwann innerhalb der letzten 5 Kilometer noch den Zug angeführt in Zeitfahrposition. Habe ich so auch noch nicht gesehen.
Aber dann, wenn wir schon bei den lustigen und besonderen Momenten dieser Etappe sind, kommen wir doch zu unserer nächsten Kategorie.
Ausreißer und Ausrutscher.
Es ist an der Zeit, über die Socken zu sprechen, Bergi. Letztes Jahr Sockenhöhe haben wir angesprochen. Nein, dieses Jahr wollen wir einen Blick werfen auf die Socken von Education First, dem Team, was ich eigentlich noch in die Org-Kategorie gesteckt habe, wo ich inzwischen mir herbe Kritik von dir anhören musste. Zu Recht, natürlich. Die haben aber pink karierte Socken mit Lila. Gefällt mir gut. Ist ein Highlight. Sehen nicht aus wie Rennsocken, muss ich sagen. Würde ich privat hier tragen in München. Würde gut ankommen, glaube ich. Die haben sich dafür entschieden, ich weiß nicht, ob es Aero-Socken sind oder so, im 10er-Pack vom H&M gekauft in so einer Sonderaktion. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin ich aber zufrieden mit.
Ich bin sehr verwundert. Es ist das zweite Mal, dass wir hier ohne Thomas Gerlich aufnehmen. Und zum zweiten Mal geht es tatsächlich um Aussehen auf dem Rad. Jonas, du machst dich langsam. Würde Thomas sagen.
Ich werde mir nie so viel Geld ausgeben wie ihr für Radklamotten, aber ich kann es schon gut heißen, wenn da jemand mal einen anderen Weg geht, sag ich mal, im Sockendesign.
Und der Ausrutscher?
Ausrutscher, Tom Scoins, der wird sein oder hat sein Meisterschaftstrikot verloren aus Lettland. Warum? Die machen eine Meisterschaft während der Tour de France, er kann leider nicht teilnehmen. Das
bitte?
Ja. Gut, kann man mal so machen. Wir haben mal so ein bisschen nachgeschaut. Sonst kennen wir auch keinen Fahrer. Also die sind jetzt nicht gesegnet mit Leuten, die da dabei sind. Aber so ist es.
Der ist heute zum ersten Mal nicht in dem Trikot dann mehr gefahren. Und was passiert? Er hat es gleich, sein Trek-Trikot mag anscheinend so wenig, dass es gleich komplett zerschlissen hat. Nein, der Mann ist natürlich heute auch gestürzt. Hatte üble Schuhwunden. Ich hoffe, da geht es wieder aufwärts. Aber Das ist natürlich mal auch eine Ansage.
Merkwürdig, muss man sagen.
Merkwürdig, merkwürdig. Schauen wir auf die Wertungen. Nach dieser 10. Etappe der Tour de France im Gesamtklassement hat sich dadurch natürlich nichts geändert, auch wenn man zwischenzeitlich mal dachte, oh, vielleicht Windkantensituation, aber alles locker gelöst. Dadurch Primoz Roglic souverän weiterhin in Führung. Das wird sich auch erstmal morgen wahrscheinlich nicht ändern.
Nee, wird sich auf keinen Fall ändern.
Ja, da hat sich heute nicht viel getan. Da brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber sprechen. Das haben wir schon genug mit Paul Martens getan gestern. Da könnt ihr auch gerne immer noch mal reinhören. Allerdings in der Wertung ums grüne Trikot hat sich einiges getan heute. Es gab einen Zwischensprint, bei dem Matteo Trentin gewonnen hat. Peter Sagan als Zweiter. Und da ist Sam Bennett heute nicht ganz so stark mitgesprintet. Wahrscheinlich, weil er den Etappensieg im Visier hatte. Hat sich auch dementsprechend gelohnt, weil mit diesem Etappensieg ist er deutlich wieder an Peter Sagan vorbeigezogen. Hat jetzt 21 Punkte Vorsprung.
Ist eine Ansage. Mal okay. Sehen, ob er es tatsächlich entreißen kann. Trentin könnte es aus meiner Sicht auch immer, aber dem seine Mission ist mir gerade nicht so ganz klar, weil er in so Massensprints tatsächlich gar nichts zu melden. Dazu muss man es, glaube ich, klar sagen. Jetzt ist er auf Platz 4, 123 Punkte. Bennett 196, ist schon ein ordentlicher Rückstand.
Wir haben dazu auch eine Frage von einem Hörer bekommen. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Die Frage zielt darauf ab, ob Peter Sagan wirklich dieses grüne Trikot als Hauptziel in dieser Saison hat oder ob er eher auf die Punktewertung beim Giro geht, weil er so viel über den Giro gesprochen hat. Und ob er dieses grüne Trikot jetzt nur so im Vorbeigehen eigentlich vielleicht mitnehmen würde, aber seine Form eher auf den Giro ausgelegt ist und er deshalb vielleicht nicht so in Form ist.
Ja, kann man sich, ja, wenn man sehr weit spekuliert, kann man sich das vorstellen, glaube ich aber nicht. Dafür ist die Tour einfach auch zu groß. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er darauf verzichtet, hier das achte Mal das grüne Trikot zu haben. Muss man jetzt mal abwarten. Es sind einfach auch dieses Jahr, man sieht ihn gar nicht so viel in Ausreißergruppen. Ich glaube, das ist das, was am meisten auffällt, würde ich sagen.
Aber liegt es an seiner Form? Ich kann mir das nämlich schon vorstellen, wenn Bora gesagt hat, wir können jetzt hier bei der Tour dieses Jahr auf Buchmann setzen. Wenn das lange Zeit der Plan war in diesem Jahr, dass die Trainingspläne dann auch ein bisschen so ausgelegt waren, weil der Sponsor gesagt hat, ja gut, wenn wir da dann nicht das grüne Trikot gewinnen, sondern wenn Buchmann dafür auf dem Podium ist, ist uns das natürlich wichtiger hier in Deutschland. Und dann wollen wir vielleicht halt beim Giro, wo wir dann sonst keinen dabei haben, halt für Aufsehen sorgen, indem Sagan dort das Ding holt. Das wissen wir natürlich nicht. Das wird Bora auch so niemals nach außen sagen, aber das ist natürlich schon eine Möglichkeit.
Ja, man muss aber sagen, dass Sagan da gar nicht so involviert ist in diese Buchmann-Planung. Also der kann erstmal tun und lassen, was er will. Er hat Ost dabei, er ist sein Helfer und die sind quasi so ein bisschen so ihr eigenes Team, die können da ihr Ding machen. Und ich glaube auch, das wäre, selbst wenn Buchmann jetzt ums Podium noch mitkämpfen würde, wäre das Bora scheißegal, wenn Peter Sagan da in irgendwelchen Ausreißergruppen drin ist, weil der wird hinten ist er jetzt eh nicht die große Hilfe. Und dann kann er da vorne sich ein paar Punkte holen und dann nochmal beim Rückweg eine Flasche abgeben bei Emanuel Buchmann. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Es kann natürlich auch, Alter ist ein Punkt, er scheint ein bisschen an Spritzigkeit verloren zu haben. Das kann schon sein. Also jetzt heute hat er es nochmal bewiesen, Platz 3 hinter Bennett und Yoon, das ist schon ein richtig starker Platz. Gegen die zwei hätte er sich auch in seiner absoluten Höchstform schwer getan. Und er macht irgendwie einen cleveren Eindruck. Er versucht immer die Punkte zu holen und nicht so sehr auf Etappensieg zu gehen, was dann schon ein bisschen verwunderlich ist. Aber gut, muss man abwarten, auch wie er zum Giro dann kommt.
Also so angepisst, wie er tatsächlich vor bei dieser ersten Windkantenetappe war, da glaube ich, also herschenken würde dieses grüne Trikot auf keinen Fall. Und da, egal wie stark er in Form ist, es ist für ihn nichts, was er nur im Vorbeigehen gewinnt. Das ist das, auf was er sich, glaube ich, bei diesen 21 Tagen Tour de France voll fokussiert. Da können wir uns sicher sein, selbst wenn seine Form zum Giro vielleicht nochmal steigt, das werden wir dann eine Woche drauf sehen. Dann ist es ja gar nicht so weit zwischen Tour de France und Giro d'Italia. Gut, im Bergtrikot hat sich auch nicht viel getan, im weißen Trikot
heute auch einzige nicht. Etappe ohne Bergwert.
Ja, so ist es. Nämlich auch mal ein bisschen entspannt für Cosnefroid. Musste er nicht mal immer diese kurzen Sprints da anziehen. Nee, da bleibt alles beim Alten. Auch da wird es dann erst wieder die nächsten Tage spannender. Weißes Trikot ebenso. Und in der Teamwertung führt immer noch Movistar for Education First. Schauen wir doch, was heute noch so an Zahlen auf dieser Etappe geleistet wurde.
Strapazen.
Und zwar geht es da heute um ein Segment kurz vor Ziel. Es geht um die letzten 3 Kilometer, bevor es dann in den Zielsprint reingeht. Also es ist nicht ganz die Schlussgerade mit dabei, sondern es geht also darum, wer hat heute richtig gut die Leute reingefahren. Und dann nenne ich dir mal Platz 2, Jonas, und du darfst mir sagen, wer heute bei diesem Segment, das ist 3 Kilometer lang, heute den oder beziehungsweise den Komm hat. Kaspar Asgreen ist auf jeden Fall 2. geworden.
Mats Pedersen ist Platz 1.
Ein gewisser Johann. Nein, es handelt sich nicht um deinen Fantasy-Namen Johann, sondern Johann van der Elstrate. Wer ist der Mann? Kennst du ihn?
Fährt nicht im Peloton.
Fährt er nicht? Nein, er hat gestern hat er sich diesen Komm geholt. Und zwar habe ich mal gegoogelt und herausgefunden, der Mann ist Sportpädagoge, besonders beim Thema Radfahren, schreibt er auf seiner Seite. Jetzt ist natürlich die Frage, ist dieser Mann Teil eines Tour de France Teams und ist gestern mit abgefahren oder ist er einfach ein Fan und hat gestern die Etappe vorgefahren?
Mit dem E-Bike als Fan vorgefahren.
Auf jeden Fall eine Ansage, hat dort über 500 Watt getreten, steht auf seinem Strava-Profil und einfach mal Kaspar Asgreen abgehängt. Ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage.
Ist eine Ansage, ja gut, aber am Ende hätte Asgreen wahrscheinlich mehr treten können, wenn da das Rennen zu Ende gegangen wäre. Ich vermute nicht, dass der Kollege Sportpädagoge das über 4 Kilometer getreten hat.
Das wahrscheinlich nicht, aber es waren fast 3 Kilometer. Das ist... Ja. Schon mal nicht so schlecht.
Ist beeindruckend.
Das also zum heutigen Strava-Segment. Morgen auch wieder eine Etappe. Holt Sam Bennett gleich den nächsten Sieg hinterher, jetzt wo der Knoten geplatzt ist. Was ist dein Tipp?
Ja, es ist dann am Ende wahrscheinlich wieder ein Rennen zwischen Ewan und Bennett. Morgen ist, glaube ich, nicht viel Windkante zu erwarten. Das heißt, morgen könnte es ein bisschen langatmig werden. Kleine Ausreisergruppe vielleicht. Man verlässt jetzt das Meer. Sehen wir nicht mehr Belgien dieses Jahr bei der Tour de France. Traurig natürlich. Für mich als der das Meer sehr schätzt. Aber, und dann wird es am Ende zum spannenden Sprint kommen. Also einen der beiden, wenn ich einen der beiden hätte im Fantasy-Game, würde ich einen der beiden zum Kapitän machen.
Es gibt eine minimalst ansteigende Zielgeraden auf dieser Etappe. Allerdings ist das auf dem letzten Kilometer, ja, sind insgesamt 35 Höhenmeter.
Der letzte Kilometer ist ganz flach. Es gibt von Kilometer 3 bis Kilometer 2 vor Ziel ist noch diese kleine Steigung mit 35 Höhenmeter.
Genau, so ist es. So ist es. Und da kann es natürlich sein, das sind 3,5%.
Man kann den auf jeden Fall wehtun.
Man kann ihnen wehtun, aber
es ja tut, glaube ich, so oder so weh.
Sagen wir mal so, wenn Wout van Aert da mitsprintet und da vielleicht schon vorne ein bisschen Tempo anziehen kann.
Ja, aber wenn er da schon Tempo anzieht, dann hat er hinten raus, wird's dünn.
Das ist richtig. Ich hoffe ja nur einfach für mein Fantasy-Team, dass Wout van Aert gewinnt. Ich hatte ihn heute zum Kapitän gemacht und dann sprintet er nicht mehr mit. Das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte gewesen. Nee, aber klar, es ist morgen nochmal eine Sprinter-Etappe. Es gibt eine Bergwertung der 4. Kategorie. Wenn zufällig Quasnefroy in der Ausreißergruppe ist, was er morgen dann zwar nicht machen wird, aber wenn es keine Ausreißergruppe vielleicht gibt,
dann holt er sich den Punkt. Er holt sich den Punkt.
Da sind wir uns sicher. Eine Sprintwertung gibt es noch. Auf die muss man vielleicht auch achten. Ist circa 60 Kilometer vor dem Ziel. Insgesamt die Etappe 167 Kilometer lang. Und da ist tatsächlich vor der Sprintwertung so.
Die einzig relevante Steigung haben sie vor die Sprintwertung gepackt. Ich glaube, die hätten es tauschen sollen. Sprintwertung da, wo die Bergwertung ist.
Ja. Aber da ist tatsächlich davor so eine leichte Steigung über 4 Kilometer, wo es so ein bisschen nach oben geht. Ist jetzt auch nicht viel, aber immerhin 80, 90 Höhenmeter. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo Sagan vielleicht so jemanden wie Bennett oder so abhängen kann, um sich da die vollen 20 Punkte zu holen.
Ja, da werden die schon drüber kommen, die Jungs.
Also ich glaube auch, das grüne Trikot wird morgen wohl noch bei Sam Bennett bleiben. Ich bin mir sicher, da wird De Koenig ordentlich bolzen, dass keine Ausreißergruppe schafft. Von dem her, Sam Bennett ganz, ganz heißer Tipp. Oder es kommt doch nochmal wieder Caleb Ewan und schlägt zurück. Wir schauen uns das an und hören uns morgen.
What's up? Der Radsport-Podcast.